pray. Und dann starten wir. Okay? Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir ganz getrost unser Herz überlassen dürfen, so wie wir das auch in dem Lied jetzt, wie das eigentlich im Text heißt, dass du unser Herz hast und dass du aus dem Herz was machen kannst. Ich danke dir, dass es gar nicht auf uns drauf ankommt, sondern wirklich alles auf dich und dass wir von dir alles erwarten dürfen, weil du Gott bist, der hält, was er verspricht. Und ich danke dir, dass wir uns auch nicht abkrampfen müssen und auch nicht abkämpfen müssen, sondern dass es letztendlich nur auf das drauf ankommt, ob wir uns von dir lieben lassen, bereit sind dazu. Und ich bitte dich jetzt auch für diese Zeit, dass du uns das klar machst. Amen. Okay. Born to be free. Um halt frei zu sein. Und von der Kunst kein Egoist zu sein. Als ich es gelesen habe, dachte ich, ich bin ein Egoist. Und ich denke, fast jeder von uns ist ein Egoist. Und das Wort Egoist habe ich mal so nachgeschlagen für mich selbst in so ein Wörterbuch. Das hat die gleiche Wurzel wie mein Zahn. Nö. Okay? Sondern das hat die gleiche Wurzel wie Terrorismus. Egoismus hat die gleiche Wortwurzel wie Terrorismus. Und es heißt, Egoismus ist zerstörerisch. Und das wissen wir alle, wie das so ist, wenn man ein bisschen, wahrscheinlich, vielleicht nicht alle, aber die meisten, die hier sind, die wissen es, wie das ist, wenn man versucht, seinen Kopf mit aller Gewalt durchzusetzen im Leben. Gell? Da wird man ein bisschen zickig. Auch die Männer können zickig werden. Und die haben halt dann nicht ein T-Shirt, da steht Zicke drauf, da steht halt dann Zicko oder was weiß ich drauf, ne? Sollte draufstehen, aber das ist dann halt mit dem großen Fußballer in Verbindung gebracht, ne? Aber da, von daher haben es die Männer dann besser. Aber die sind genauso zickig wie all die anderen, die auch zickig sind, okay? Also. Und als ich so Christ wurde, ich fand es auch klasse heute, als der Hans-Peter Wolfsberg es heute Morgen sagte, das Leben als Christ, das ist ein Stück weit wirklich nicht, das ist eigentlich nicht ein Stück weit, sondern es ist so, du wirst geboren und dann musst du dieses Leben lernen. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir entweder oftmals zu viel von uns erwarten oder halt zu viel von anderen erwarten. Die sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt lebe ich mit Jesus und dann muss die Sache, dann musst du praktisch schon der absolute Heilige sein, und wir sind Heilige, nur so nebenbei. Gell? Du brauchst doch nicht, das hat jetzt gar nichts mehr mit deinem, wie du dich gibst zu tun, sondern mit deinem Stand, wer du bist in Jesus. Da bist du ein Heiliger, geheiligt durch das Blut von Jesus Christus. Weil der Heilige Geist in dir lebt. Also von daher sind wir Heilige. Wir werden auch nicht heilig gesprochen von irgendwelchen Leuten, sondern der lebendige Gott hat uns heilig gesprochen durch Jesus Christus. Und jetzt geht es darum, das Abenteuer als Christus dann in dieser Heiligung dann zu leben. Und es verändert sich dann und das merken wir dann normalerweise, wenn du von Neuem geboren bist, dann nimmt der, nicht normalerweise, sondern so ist es, dann nimmt der Heilige Geist in dir Platz. Und dann beginnt das so ein kleines Ringen in unserem Leben. Zwischen dem, was wir eigentlich tun sollten, wo wir denken, Mensch, hey, das wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt so leben würde. Und auf der anderen Seite sagt auch der Apostel Paulus, zwischen dem eigentlich, was ich will. Ich tue oft die Sachen, die ich gar nicht will. Und die Sachen, die ich eigentlich möchte, also weil ich ein neues Leben habe in Jesus, die Sachen tue ich überhaupt nicht. Und es hat den Paulus schon manchmal fast verrückt gemacht, kann ich mir vorstellen, wenn wir das lesen. Und Apostel Paulus in der Bibel ist echt so ein Beispiel dafür, was das heißt, dass das Leben von einem Menschen total umgekrempelt wurde, aber über einen langen Zeitraum. Wir lesen ja die Bibel richtig komprimiert so. Wir beginnen im Neuen Testament im Buch 1. Mose, ne, im Neuen Testament und kommen dann zu Jesaja 50 am Schluss des Neuen Testamentes. Ne? Nee, so ist es ja nicht. Sondern wir beginnen tatsächlich bei Matthäus Und dann gehen wir durch die Briefe durch und sehen es dann, das Leben von dem Paulus, was der alles geschrieben hat, und denken, oh Mann, hey, das können wir ja alles gar nicht leben. Und das stimmt, das kannst du gar nicht leben. Und das ist eigentlich Christsein, wisst ihr, dass wir Christus Christ sein lassen in unserem Leben. Und das ist das Abenteuer. Dass wir Christus Christ sein lassen, Retter sein lassen in unserem Leben. Rette mich doch eigentlich von mir selbst, Jesus. Rette die Menschheit von mir. Und komm du als Retter der Menschheit durch mein Leben in diese Welt hinein. Und das muss ich auch lernen. Und ich habe lange gekämpft, ich sage euch das ganz offen. Ich habe, als ich zum Glauben kam mit 24 Jahren, dann sind wir gleich anschließend auf die Bibelschule gegangen, habe ich eine Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Engagement bekommen als Prediger. Und da habe ich die Leute angepredigt und gesagt, du solltest und du müsstest auch. Ich habe auch gesagt, und das vertrete ich auch heute noch, gell? Geh nicht vor der Ehe mit deiner Freundin oder mit deinem Freund ins Bett. Das gehört in die Ehe. Habe ich alles gesagt, aber ich habe das so gesagt, da haben sich Leute so schlecht gefühlt, weil sie gesagt haben, manche haben auch Recht gegeben, aber die haben nicht gewusst, wie mache ich das eigentlich dann? Nicht, Heinz. Das konnte ich den Leuten nicht sagen. Ich konnte ihnen nur schlechtes Gewissen einjagen. Und es hat mir Jahre gekostet, im Leben mit Jesus, dass Jesus mir selber gezeigt hat, wie schwach ich eigentlich wirklich bin, wer ich eigentlich bin. Und wie abhängig ich von ihm bin. Und dass ich ohne ihn wirklich nichts bin, Leute. Ohne Jesus habe ich nicht mal die Berechtigung, hier zu sein. Sinnlos. Ist nur ein sinnloses Geschwätze. Würde euch denken, das macht ihr sogar, wenn ihr mit Jesus lebt. Ne? Aber ich hoffe nicht. Aber das, was ohne Jesus, was ich ohne Jesus gemacht habe, ich musste mich schon bei Leuten entschuldigen, denen ich einen fürchterlichen Druck im Leben gemacht habe, die das auch gespürt haben, irgendwas läuft verkehrt, aber ich kann das nicht einfach so abstellen. Und das hat mir Jahre gekostet und Punkte, an die mich Jesus hingeführt hat, selber auch wirklich, ich sag's, gedemütigt hat, vor anderen Menschen, wo er meine Schwächen so deutlich gemacht hat, vor anderen Menschen, dass ich lernen musste, ich selbst brauche jede Sekunde im Leben Jesus. Ich bin nur abhängig von ihm, von seiner Liebe, von seiner Geduld, von seiner Gnade. Und der Einzige, der wirklich geduldig ist, ist Jesus. Der Einzige, der wirklich gnädig ist mit jedem auf dieser Welt, ist Jesus Christus. Der Einzige, der wirklich gerecht ist und ein gerechtes Urteil hat, ist Jesus. Der Einzige, der wirklich Liebe leben kann, ist Jesus. Und das musste ich lange lernen. Und wisst ihr, mir hat es dann geholfen, als ich Leiter wurde vom christlichen Jugendzentrum Bodenseehof. Und da war ich richtig stolz drauf. Jetzt bin ich Leiter von dem Fackelträgerzentrum. Von den Fackelträgern gibt es ja große Redner. Hans-Peter Reuer kennen manche von euch. Und manche kennen Stefan Kiene. Und manche kennen Major Thomas. Und große Redner. Und dann dachte ich, Mann, hey, jetzt bist du auf der gleichen Ebene mit denen. Hast du es geschafft jetzt? Und innerlich habe ich mir dann so richtig was eingebildet. Und ich habe total vergessen, dass ich gar nicht mal die Fähigkeiten dazu habe, ein Zentrum zu leiten. Aber ich war so stolz drauf, dass die Leute mich zum Leiter berufen haben. Ich, der das gar nie studiert hat, ich, der eigentlich wirklich kaum eine Ahnung davon hatte, ich bin ein Leiter von so einem Zentrum geworden, von dem Fackelträgerzentrum. Und ich möchte euch das ganz offen sagen, wie das in meinem Leben aussieht. Und dann habe ich so gedacht, Mann, jetzt kannst du mal ein bisschen Druck ausüben. Das war plötzlich drin in meinem Herzen, weil dann habe ich 22 Mitarbeiter und die kann ich jetzt ein bisschen rumgängeln und rumquengeln. Gell? So, meine Frau war schon froh, dass ich Leiter geworden bin, jetzt konnte ich sie nicht mehr rumgängeln und quengeln. Ne? Und unsere Kinder waren dann auch frei, ich war immer im Büro. Und dann habe ich das gemerkt am Leben von einer jungen Frau, die bei uns mitgearbeitet hat. Die hat, das einiges lief nicht bei ihr. Und jemand sagte mir, die musst du entlassen, Heinz. Und dann dachte ich, oh ja, das ist spitze, endlich kann ich mal jemanden zeigen. Also, dass er nicht in so mein Schema da reinpasst. Kann ich ihn lassen. Ne? Da habe ich schon so mir das alles vorbereitet. Ich sage euch, wie das war. So bin halt ich. So ist nicht jeder von euch. Aber so sieht mein Herz aus. Ziemlich egoistisch. Und dann dachte ich, spitze, die ist eh schon so schwach und so. Und die hat immer schon ein bisschen Angst vor mir gehabt. Das ist ja auch richtig, wenn man vom Chef richtig Angst hat. Ne? Und dann dann gibst du dein Gehalt auch immer gleich wieder ab. Und dann habe ich gedacht, jetzt holst du ins Büro. Und als er dann so in meinem Büro saß und vor mir saß, dann war es, wie wenn Gott zu mir spricht. Und ich glaube auch, dass er zu mir gesprochen hat. Und in mir war es im Herzen, dass Jesus sagt, du kennst die Frau überhaupt nicht, Heinz. Du weißt gar nicht, wer sie ist. Und jetzt fragst du erstmal, wie sie überhaupt ist. Und dann habe ich einfach gesagt, erzähl mir dein Leben. Und dann hat sie mir ihr Leben erzählt. Und die hat kein gutes Leben gehabt als Kind. Und es war ganz, ganz schwierig. Das ganze Leben war schwierig. Und dann habe ich festgestellt, wisst ihr Leute, ich hätte einen Menschen noch niedriger gemacht, als dass er sich schon überhaupt fühlte. Durch meinen Egoismus. Weil alle Menschen haben zu ihr gesagt, diese vorher kannte, du schaffst es nie. Nie, nie, nie. Und ich hätte es ja auch noch gesagt. Und ich hätte mich auch noch drüber gefreut, weil ich kann ja mal Macht ausüben. Und das war mir so ein Augenöffner und ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mich richtig geschämt. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben für dieses egoistische, kleine, verdorbene Herz geschämt. Es hat lang gedauert. Da war ich schon so 12, 13 Jahre mit Jesus unterwegs. Da kam mir das allererste Mal, wie egoistisch ich eigentlich wirklich bin, wie selbstzentriert, egozentriert, auf mich zentriert. Nur was ich sage zählt, nur wo ich sage, dass es lang geht, da geht es wirklich lang. Und wer aus diesem Rahmen fällt, der passt nicht in meine Welt und das werde ich der Person auch merken lassen. Und von da an habe ich das erste Mal, ganz ehrlich, das erste Mal ganz offen dafür gebetet, dass Gott dieses Herz endlich verändert. Endlich verändert. Und ich sage euch, er ist auf dem Weg dazu. Das ist noch nicht total verändert. Aber Gott ist auf dem Weg dazu. Ich muss mich bei meinen Kindern schon entschuldigen, die Doro, manche von euch haben es am Samstagabend ein bisschen mitbekommen. Ich muss mich bei ihr schon entschuldigen. Ich habe schon oft ungerechterweise Tränen in die Augen getrieben. Ich habe die Julia, ihre Schwester, die jetzt in Kanada ist, oft ungerechterweise aus meinem Egoismus raus Tränen in die Augen getrieben. Meinem Sohn Dominik, meine Frau, der Ute und so vielen anderen Menschen. Und wisst ihr, manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Ich habe nicht Angst vor Jesus. Aber ich habe manchmal so fast Angst vor mir selbst. Jetzt werden welche da sein, die sagen, brauchst du keine Angst haben, Heinz, gell? So schlimm siehst du auch wieder nicht aus. Und so. Aber vor dem Herzen, zu was das alles fähig ist, wie das Herz fähig ist, plötzlich ein Wort zu sprechen, das einen anderen Menschen zerstört, einfach fertig macht, ihm nettes Recht zuerkennt, zu leben und zu atmen und auch eine eigenständige Person zu sein. Und es hat mich wirklich schon zu Tränen getrieben. Es tut mir manchmal so unendlich weh, wenn ich merke, wie bitter und zornig ich im Herzen bin. Wie selbstsüchtig. Ganz offen, wisst ihr, wenn man an so einem Wochenende ist, für so einen Redner, wenigstens noch für so jemanden wie ich, der so egoistisch ist, da wäre es das Größte, wenn du immer, immer auf der Bühne stehst, dass die Leute dich immer sehen und dir immer zujubeln und immer sagen, es war klasse gewesen. Und dann merke ich oft an solchen Wochenenden auch, wie egoistisch ich bin. Das hängt so tief, das ist wie ein Virus im Herzen und es gibt nur einen, der das heilen kann und das ist Jesus. Ich war schon mal so weit gewesen, wisst ihr, und ganz offen, ich wollte total aufhören zu predigen, weil ich wollte mich fast vor mir selbst schützen und der Rest der Welt. Weil ich habe so eine Angst davor gehabt, ständig dann mich selbst zu projizieren und irgendwas sein zu müssen oder zu wollen, dass ich gar nicht bin. Und es hat dann lange Zeit gedauert und dieses Gespräch mit dieser jungen Frau war Auslöser dafür, mir das Herz zu öffnen ein Stück weit und mich verstehen zu lassen, Heinz, lass mich einfach wirken in deinem Leben, mich, Jesus Christus. Und dann habe ich gesucht, wie sieht es aus? Und dann wollte ich lernen. Und lernen will ich nur aus der Bibel, Leute. Ich möchte mir nicht ein Buch kaufen. Macht's, sonst wäre es so ausschaut, wenn es die Bücherstände gäbe und stehen nur da und bekommen einen Schnupfen, ne, die Leute. weil keiner kommt zum Kaufen. Aber ich wollte dann endlich mal anfangen zu lernen, wie sieht es in der Bibel aus? Ich möchte von Menschen lernen, die mit Jesus, die so berührt waren. Und das kannst du natürlich auch in super Biografien. Und ich rate euch, lest gute Biografien über Menschen, wo die Schwächen drinstehen und die Stärken, wie sie das erlebt haben. Und überall, wo das Gleiche drinstehen. Die Menschen sind alle erstmal auf ihre Knie gebracht worden vor Jesus. Dass Jesus ihnen gezeigt hat, ohne mich bist du nichts. Ohne mich bist du nichts. Und du brauchst mich. Du kannst das Leben ohne mich probieren, aber wenn du ohne mich lebst, dann wirst du das Leben unter Umständen von anderen zerstören oder du wirst das Leben mindern. Du wirst sie nicht in die Freiheit führen, sondern du wirst sie an dich selbst binden. Und was heute Morgen auch der Hans-Peter Wolfsberger sagte, Religion ist ja das, dass Menschen an ein System gebunden werden. Und manche sind tatsächlich nur an ein Gemeindesystem gebunden. Du bist an das System der Gemeinde gebunden. Du kommst gar nicht raus. Und deswegen macht man auch manche Prediger schlecht und manche hebt man in den Himmel. Und deswegen schreiben auch die Christen untereinander ständig gegeneinander, weil man das einfach nicht ertragen kann, dass es manche gibt, die halt im Augenblick vielleicht, Anführungsstrichen, ein bisschen mehr Erfolg haben als die anderen und dann plötzlich schaut man nicht mehr drauf, dass Jesus verkündigt wird, sondern man schaut nur noch drauf, der tut es nicht so, wie ich das möchte. Und das ist ein großes Problem, Leute. Egoismus, und es hat schon viel kaputt gemacht. In Deutschland wird jede zweite Ehe innerstädtisch geschieden. Jede zweite Ehe. Und nicht nur von Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern von vielen Menschen, die Jesus kennen. Und jede dritte Ehe auf dem Land wird geschieden. Das ist Egoismus, Leute. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kinder abgetrieben werden. Ich möchte auch diese ganzen Statistiken, die interessieren mich auch gar nicht. Jedes Einzelne ist schon zu viel, Leute. Wisst ihr, jedes Einzelne ist zu viel. Und da geht es gar nicht darum, ob jetzt 100.000 oder 300.000, jedes einzelne Kind, jedes Leben, das abgetrieben wird, ist zu viel. Da brauchen wir gar nicht mit den Zahlen dann prahlen. Jedes bittere Wort in der Gemeinde Jesu gesprochen, Leute, ist zu viel. Wir zeigen immer gern auf das Schlimme jetzt im Irak. Das ist Egoismus pur, so siehst du das Extrem, ja? Das ist Extrem, Leute. Dass sich Menschen in die Luft jagen vor einer Menschenmasse von 120 Leuten und die einfach in die Luft sprengen. Aber in unseren Schulklassen, Leute, wenn die Lehrer rausgehen und weinen, weil sie nicht mehr ein noch auswissen, weil sie, die werden nicht mehr fertig. Und wenn dein Schulkamerad, deine Schulkameradin in dem Klassenzimmer sitzt und nur nach Hause will, weil sie es in dem Klassenzimmer nicht mehr aushält, weil sie nur fertig gemacht wird mit spitzen Bemerkungen, mit irgendwelchen dummen Aussagen, von denen du denkst, das ist doch klasse, hey, das ist doch lustig, alle lachen doch. Und ich habe das mal erzählt, bei uns am Bodenseehof, wir haben viele Konfirmanden und da hat mich mal das getroffen, vor Jahren stand es mal in der Zeitung, da hat sich ein Mädchen 12 Jahre das Leben genommen. Hat einen Abschiedsbrief geschrieben und hat in den Abschiedsbrief geschrieben, ich halte es nicht mehr aus, die Leute machen sich nur noch lustig in meiner Klasse über mich und ich halte es nicht mehr aus. Was ist das für eine Welt, Leute, wo sich 12-Jährige das Leben nehmen, Gott sei Dank ist es ja nicht die Masse. Aber eines ist schon zu viel. Was ist das für eine Welt, wenn so ein junger Mensch nicht mehr ein noch ausweist, weil er keinen Platz hat, wo er angenommen wird, nicht geliebt, gar nichts, nicht wertgeschätzt, sondern nur fertig gemacht. Im Sportclub. Es fängt schon in der Jungschau an, es beginnt schon in der Kinderstunde. Und wir merken das, manche Menschen sitzen zu Hause, die trauen sich gar nicht überhaupt noch irgendwo hinzugehen. Manche von euch haben Väter, haben Mütter, die sind so fertig mit dem Leben, weil sie nur fertig gemacht wurden am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde Jesu, das ist noch das Schlimmste. Wir reden gerne über die Liebe, aber die Liebe lassen wir oft nicht leben, weil diese Liebe Jesu, merken wir, die verändert unser Leben. Wir wollen gern Liebe einfordern, aber wir wollen oft gar nicht so ein Kanal der Liebe sein. Wisst ihr, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir Liebe geben, sondern einfach nur der Kanal der Liebe sind, dass wir anderen Menschen diese Liebe Gottes nicht vorenthalten. Was sind wir für Egoisten? Da weint die Mama, weil sie einfach nicht mehr zurechtkommt mit den Kindern. Und sie sagt sich, ich habe alles versucht gut zu machen in dem Leben von meinen Kindern. Und die machen mir alles zum Trotz. Und da möchte ich gar nicht alles aufzählen, was alles zum Trotz gemacht wird, weil das weiß jeder selbst. Und viele leiden darunter eigentlich, dass sie so sind, wie sie sind und würden das auch manchmal gerne abstellen, aber das geht nicht. Und ich möchte euch auch keine Methode geben jetzt da, das musst du machen. Ich möchte euch was vorlesen aus der Heiligen Schrift, das mich selbst getroffen hat und mit dem ich mich beschäftige, immer noch, Leute, es ist nicht abgeschlossen. Aber ich denke, das ist so ein Ziel Gottes. Das ist so sein Wunsch, das, was er leben will in meinem Leben und durch mich. Und ich fand das klasse, das habe ich gefunden im Philipperbrief Kapitel 2 und ich möchte euch das vorlesen. Es sind Verse, die vielen bekannt sind. Und diese Verse helfen mir, noch nicht haben mir geholfen, weil, wisst ihr, das Leben ist ein Kampf. Aber diese Verse helfen mir, zu lernen, was es heißt, kein Egoist zu sein. Und wie geht es? Und der Apostel Paulus schrieb an die Leute damals und auch an uns. Gibt es nun bei euch Ermahnungen Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, nichtiger Ehrgeiz, ich habe euch das vorhin gesagt, was habe ich davon, wenn ich jedes Pfingstjugendtreffen irgendwo 5-mal oder 10-mal predigen kann, dann kann ich sagen, ich habe 10-mal gepredigt, spitze. 10-mal so viel Applaus bekommen wie all die anderen. Was hast du davon? Was hast du davon, wenn du in deiner eigenen Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Jungschar, in deiner Jugendgruppe nur deinen Kopf durchdrückst und es muss nur so gehen, wie ich will und wenn das Spiel nicht gemacht wird, dann gehe ich da nicht hin. Und wenn das Lied nicht gesungen wird und wenn die Musik nicht gemacht wird, dann gehe ich da nicht hin. Das ist ganz einfach. Dann gehe ich halt woanders hin. Aber ich sage dir eins, wenn du woanders hingehst, da wirst du dann auch plötzlich Lieder haben und Menschen haben, die du nicht magst. Eigennutz. In der Freundschaft. Viele sind so unter Druck, unter diesem Eigennutz. Du musst so aussehen, du musst so riechen, du musst dich so bewegen, so geben, wie ich das möchte. Und wenn das nicht geschieht, kann man aus der Masse der Prinzessinnen dieser Welt noch etliche raussuchen. Schließlich bin ja ich Mr. 2007. Okay. Ich bin das Gesicht 2007. War ein bisschen verregnet 2007, ne? Aber so ist es halt. Okay? Dieser Eigennutz. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, Leute. Und again, möchte ich nochmal sagen, spitze, dass das Leben als Christ Wachstum ist. Jesus fordert von uns nichts ein, weil er weiß, wer wir sind. Manche Leute denken, jetzt muss ich das erstmal hinbekommen und dann kann ich zu Jesus kommen. Nee, nee. Komm zu Jesus, ich sage es jetzt mal so, ungeschützt, weil du merkst, das bekomme ich überhaupt nicht hin. Ich bekomme eigentlich gar nichts hin. In der Bibel steht, in Lukas Evangelium Kapitel 15, am Vers 1 steht, Sünder und Zöllner naden sich kontinuierlich zu Jesus. Also Menschen, die nichts hinbekamen im Leben, außer das Leben von anderen kaputt zu machen, ihr eigenes Leben kaputt zu machen und für einen schlechten Ruf in der ganzen Gesellschaft zu sorgen. Solche Menschen kamen ständig zu Jesus. weil sie endlich mal lernen wollten, was heißt es, dass da jemand ist, der sich über mich erbarmt, über jemanden, der nichts hinbekommt. Und dann schreibt die Bibel weiter, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wow, hey, da stehen 5 Schnitzel auf dem Tisch und ihr wollt ja nichts, ne? Und mein Teller ist gerade so groß genug, ich stelle meinen Teller in die Mitte und nehme gleich die ganze Platte. Oder wolltet ihr jetzt auch noch was? Wie gibt es denn sowas? Jeder schaue nicht bloß auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Möchtest du das vielleicht zuerst haben? Ich fand es klasse, an der Bibelschule, an der ich war, haben wir eine Lehrerin gehabt, die hat uns beigebracht, wie man Deutsch spricht und solche Sachen und wie man sich benimmt. Und die stand einmal, ich ging mit meinen Freunden ging ich in die Klasse rein und da blieb sie stehen hinter uns. Die Tür fiel ins Schloss und wir sahen sie noch so durch die Glaswand und ich habe mich gewundert, warum die nicht kommt und die blieb einfach stehen. Bis eine hinging und hat ihr die Tür aufgemacht. Und dann ging sie rein, hat sich bedankt und sagt, Mensch, hey, gibt noch einen Gentleman unter uns. Ne? Und dann dachte ich mir, genau, Gerd, kannst du eigentlich auch jemandem mal die Tür aufhalten? So kleine Dinge einfach, an die man gar nicht denkt. An die man gar nicht mehr denkt. So jemand so kleine Freude machen. Und wie wir das in den Anspiel heute so super sahen, nicht, dass du jemanden, dass du wieder was bekommst. Nee, einfach, komm, Freude auch mal. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Im Petrusbrief steht später mal, als die Leute ihn schlecht behandelt haben, schlecht über ihn geredet haben, ihn angebrüllt haben, angespuckt haben, hat er nicht zurückgebrüllt, nicht schlecht zurückgeredet und hat auch nicht zurückgespuckt und zurückgeschlagen. Als er geschmäht wurde, sagt die Schrift, er schmähte nicht wieder. Wisst ihr, dieses Wort, der eine gibt ein Wort und der andere auch. Und dann geben sich die Worte einander und irgendwann unter Umständen geben sich halt die Fäuste einander. Passt gerade so aufs Auge. Ist wie von Gott geschaffen, gell? Ist irgendwie so, da fehlt was. Und ich gebe dir das. Blaue Augen sind eh schöner als braune, ne? Hast du es? Wisst ihr so, diese Sache. Immer zurückbezahlen, immer zurückbezahlen. Und sind wir froh, dass Gott nicht zurückbezahlt, Leute. Sind wir froh, dass Gott nicht mit barer Münze und mit gleicher Münze zurückbezahlt, sondern Gott hat bezahlt mit dem Blut von Jesus Christus für all unseren Egoismus, für all unseren Stolz, für unseren Leid. Schaut mal, in Markus 7, Abvers 20 steht die Bestandsaufnahme für unsere Herzen. Und das war mir eine Hilfe, das zu lesen und zu sehen, so sieht Jesus mich. Und es steht, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Also komprimiert auf ein Wort, Egoismus pur. Das kommt aus dem Herzen hervor. Und Jesus weiß es, das steckt da drin. Jetzt nicht bei jedem gleich Mord oder was weiß ich, Ehebruch, aber irgendwas anders. Und es steckt da drin. Und im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 17, sagt der Prophet Jeremia, das Menschenherz ist unheilbar krank. Wer mag das heilen? Und dann spricht der weitere Prophet und sagt, du aber Gott, du kannst dieses Herz heilen. Du kannst es heilen. Und es ist eine große Hilfe, wenn wir in unserem Leben mit Jesus auf diesen Punkt kommen, wisst ihr, wo Jesus uns in seine Liebe und Freundlichkeit zeigt, wie sehr wir ihn wirklich brauchen. Und wenn wir feststellen, wie sehr wir ihn brauchen, stellen wir plötzlich fest, wie gnädig Gott wirklich ist. Dass er immer noch da ist. und nicht weg ist. Ich vergleiche Gott manchmal so, vielleicht ist es verkehrt, aber ich vergleiche ihn einfach so manchmal in meinem Leben, wie jemand, der einfach nur wartet, dass ich endlich feststelle, wie sehr ich ihn brauche. Und dann fröhlich in meine Hand einschlägt und sagt, jetzt gehen wir miteinander diesen Weg, Heinz. Und jetzt sollst du mich erleben. Und ich will, dass du mich erlebst. Und ich will, dass du das andere durch mich, durch dich mich verleben. Ich will dich beleben. Und das habe ich schon so oft erlebt, Leute, wenn ich plötzlich merke, wie sehr ich Jesus brauche und ihm das einfach sage, auch in meinem Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und ich merke, wie er mich belebt. Und ich merke plötzlich, wie er meinen Zorn verändert in echt in Liebe. Es gibt immer Menschen in deinem Leben und in meinem Leben, die magst du nicht so sehr wie andere. Aber Jesus sagt, an der Liebe soll man euch erkennen, untereinander. Also Menschen, die Jesus gehören, die soll man eigentlich auch daran erkennen, dass sie sich lieben. Wirklich füreinander da sein und nicht gegeneinander fertig machen. Und jetzt habe ich aber Menschen in meinem Umkreis, auch am Bodenseehof, die einfach anders sind als ich. Und die andere Denkschema das haben, die ja andere Jugend haben, die ja anderes Leben haben, aber ich will denen manchmal nicht zuhören. Und ich habe gemerkt, gerade mit einer Person, das hat schon so viel kaputt gemacht. Und im Augenblick ist Jesus dabei, das richtig wieder zu ordnen. Und nicht, weil er das Leben dieser Person verändert, sondern weil er mein Herz verändert. Er verändert meine Einstellung dieser Person gegenüber. Und weil er meine Einstellung verändert, habe ich gemerkt, verändert er unsere Beziehung untereinander. Ist gewaltig, schön. Und nochmal, Leute, das kann ich gar nicht oft genug betonen. Jesus hat Zeit. Das ist eine Lehre. Wir sind Lernende von Jesus. Das heißt Jünger sein. Ein Jünger ist ein Lernender, ein Studierender. Und Jesus lädt uns ja ein in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, sagt er, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und lernt von mir. Ich bin demütig und sanftmütig, lernt von mir. Also Jesus lädt uns auch noch ein und sagt, hey Heinz, komm mal her zu mir, ich will dich doch lehren. Ich möchte dir doch helfen. Ich verurteile dich doch gar nicht. Ich will dir helfen, andere nicht zu verurteilen. Ich lasse dich aufleben, Heinz, und ich will dir helfen, durch dein Leben hindurch, dass andere in deiner Gegenwart auch aufleben können. Und plötzlich merkst du, wie gut es tut. Und plötzlich merkst du, wie gut Jesus tut. Und ich fand es heute auch schön, was der Hans-Peter Wolfsberger sagt, wenn so ein Pfarrer das sagt, dann hat es dann nochmal anderes Gewicht, fand ich. Ist echt schön, wenn so ein schwäbischer Pfarrer das auch mal sagt. Dass wir uns auch wohlfühlen dürfen. In der Gegenwart Gottes, wisst ihr, darf ich mich auch wohlfühlen. Und dann muss ich mich doch auch wohlfühlen, weil er doch der liebe Vater ist. Aber er wird es in meinem Leben wirken, wisst ihr, dass ich das niemandem vorenthalte. Nicht bloß, dass ich mich wohlfühle, sondern dass sich andere auch wohlfühlen können. Und da haben mir diese Verse viel geholfen über Jesus. Der Paulus sagt, spricht von dieser Erniedrigung von Jesus. Und er sagt in Vers 1, spricht er hier im Philipperbrief Kapitel 2, das ist so in der Fragestellung, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Eigentlich steht da im griechischen Grundtext, weil es bei euch das gibt, Leute. Da steht eigentlich, oder weil ihr Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft, Herzlichkeit, Erbarmen habt. Das habt ihr schon längst empfangen an dem Tag, an dem du nach vorne gegangen bist, in deinem Zelt gebetet hast, auf deinem Bett gesessen warst, gebetet hast, und gesagt hast, Jesus, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber komm in mein Leben und wirke in meinem Leben mit deinem Geist. An dem Tag, sagt die Bibel, habt ihr das empfangen, wisst ihr, es ist schon da. Dieses erbarmende Wesen Gottes, dieses liebende Wesen Gottes ist jetzt schon da in deinem Leben. Jetzt geht es nur darum, dass du das leben lässt. Dass du das lernst, das leben zu lassen. Und das heißt halt, tatsächlich, da musst du bereit sein, dich selbst loszulassen. Jesus sagt in Matthäus-Evangelium Kapitel 16, Vers 24, sagt er, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Das heißt eigentlich, wer sich selbst festhält, wer an sich selbst ständig festhält, an seinen Rechten, an seinen Wünschen, an seinen Zielen, der wird alles verlieren. Aber, sagt Jesus, Leute, ich schenke euch was. Wenn ihr bereit seid, es aufzugeben, euch selbst, eure Wünsche, eure Ziele, und sie eintauschen zu lassen in meine Wünsche, in meine Ziele, dann werdet ihr alles empfangen. Also das heißt, das ist so eine Sache, gell? Egoismus, dass man bereits wird eigentlich zubereitet von Jesus, und das ist meine Überzeugung, Leute. Wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du von Jesus zubereitet, und wie lange das auch immer dauern mag, vermag ich nicht zu sagen, will ich auch nicht. Aber über die Jahre hinweg habe ich gemerkt, der bereitet uns zu, der Herr Jesus, zu einem Punkt, wo wir Dinge plötzlich erkennen dürfen und plötzlich merken wir, das kann ich ja jetzt auch ablegen, Jesus. Jetzt plötzlich regierst du darüber. Plötzlich kann ich mir von anderen Menschen was sagen lassen, wo ich mir vorher nie habe was sagen lassen wollen. Ihr kennt es ja auch oft, gell? Wenn da jemand was sagt, dann ist es immer gleich ein persönlicher Angriff. Sofort. Du hast was vergessen. Ah, ich habe was vergessen. Warum sagst du mir das? Es gibt ja so viele andere in dieser Welt, die was vergessen. Nicht bloß ich. Du hast es verkehrt gesagt. Und sagen noch andere auch das verkehrt. Du solltest vielleicht ein bisschen sanfter umgehen mit den Menschen. Die anderen gehen doch auch hart mit den Leuten um. Mit mir ist auch hart umgegangen. Und so merken wir, wisst ihr, da ist immer oft so alles persönlich genommen. Dabei möchte ich euch Mut machen, wenn euch Menschen mal begegnen, die euch einen Tipp geben im Leben. Und dann mag er manchmal ganz hart anhören, ein Lehrer von uns sagte mal, wisst ihr, Leute, wenn Menschen euch kritisieren, dann mögen 99,9.9% verkehrt sein. Aber das Punkt 1, das ist richtig. Hör immer hin. Immer. Immer wenn jemand sogenannte Kritik anbringt. Es mag alles verkehrt sein, aber ein ganz, ganz geringer Prozentsatz davon ist richtig. Und ist aus einem besonderen Grund herausgesagt. Und ich habe das schon oft gemerkt, wisst ihr, gerade wie ich jetzt persönlich Kritik empfange, das zeigt, wie egoistisch ich bin. Ich sage euch, ich ermutige euch, setzt auf die Liebe Jesu. Lasst euch von Jesus eine Persönlichkeit schenken. Und der euch das sagt, der ist selbst oft gar nicht bereit, nur auf Jesus zu setzen und sich von Jesus eine Persönlichkeit schenken zu lassen, wisst ihr? Ich will selbst wer sein. Und ich brauche, manchmal renne ich nur zu Jesus, wenn es mir schlecht geht. Komisch. Und ich will das aber lernen, eigentlich nicht ich, sondern Jesus will das, dass ich das will, sich in jeder Sekunde an Jesus hänge. Der alte Prediger in Württemberg, Ludwig Hofacker, der hat immer gesagt, er wollte nur einen Schrei tun für Jesus. Es war alles, was er wollte in seinem Leben. Und er wünschte sich, dass sein Leben so ist, ein einziges Schrei für Jesus. Dass Menschen an dem zerbrochenen, an dem schwachen Leben, an dem unfähigen Leben die Fähigkeit und die Liebe und die Freundlichkeit Gottes erkennen. Und ich glaube, Leute, das ist das höchste aller Ziele. Wenn nur Jesus an uns sieht. In diesen Versen hier geht es eigentlich um eines Sinnes sein. Das heißt, sich intensiv interessieren für das Gegenüber. Was der Apostel Paulus hier schreibt, hat er lange dafür gebraucht, Leute. Bevor er die Briefe schrieb, war er ungefähr schon 25 Jahre lang gläubig. Vieles durchgemacht. Sich selbst kennengelernt, im Licht von Jesus gemerkt, wie schwach er eigentlich wirklich ist. Von Liebe reden und auf der anderen Seite zornig sein. Und es hat mir Mut gemacht, als ich das nachlas, wann hat er eigentlich die Briefe geschrieben? Und da habe ich gemerkt, Mensch, von Apostelgeschichte 9, da kam er zum Glauben in Apostelgeschichte 9, bis zu diesen Briefen waren ungefähr so 20, 25 Jahre dazwischen. Es hat gedauert. Aber in diesen 25 Jahren hat sich nichts verändert. Jesus war kontinuierlich mit ihm auf dem Weg. Und der Herr Jesus hat das Leben von den Menschen, der ein Christenhasser war und der ein Egoist war, der war nur für sich da, der Paulus, zu einem Menschen gemacht. Und es könnte nachlesen in Apostelgeschichte 15, was für ein Egoist der Paulus war. Da war der Johannes Markus, der dann das Markus-Evangelium geschrieben hat, ein Freund von Petrus, der war mit dem Paulus im Missionsteam unterwegs und es war ein Versager, der Markus. Der hat Angst bekommen und hat feuchte Füße bekommen, nicht weil er in Eidlingen war, ne, sondern weil er Angst hatte. Und er hat das Missionsteam verlassen von Paulus. Und später wollte der Barnabas und der Paulus losziehen wieder in alle Welt. Und er sagte der Barnabas, den Johannes Markus, den nehmen wir wieder mit. Und der Paulus sagt, nee, den nehme ich nicht mit, weil ich nehme nämlich keine Flaschen mit. Ich nehme wohl Flaschen mit und noch leere Flaschen. Ne? Flasche leer, kennt ihr, ne? Strunz. Und ich nehme was solche mit. Nee, nee, solche will ich nicht in meinem Team haben. In meinem Team brauche ich nur echte Helden von Erdbeerfelden. Nur die sind richtig. So echte geistliche Schwergewichte. Solche wie ich. Also nicht wie ich, sondern so wie der Paulus, ne? Leute, die es drauf haben, die wissen, wie man treu ist zu Gott. Und deswegen hat er sich zerstritten mit dem Barnabas. Und der Barnabas zog in eine andere Richtung, hat den Johannes Markus mitgenommen. Und der Paulus zog in eine andere Richtung, hat den Silas mitgenommen. Und dann waren die getrennt gewesen. Und später liest du in diesen Briefen von Paulus geschrieben plötzlich, im Kolosserbrief zum Beispiel, dass der Johannes Markus für ihn ein ganz wichtiger, lieber Mitarbeiter wurde. Das hat etliche Jahre gedauert, dass der da drauf kam, selbst ein Versager ist von Gott geliebt. Und ich glaube, Leute, weil Gott ne Paulus selbst gezeigt hat, was er für ein Versager ist und wie sehr er Jesus benötigt. Und deswegen kam der Paulus dann auf so einen Punkt im Leben, wo er dann schrieb in Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den auferstandenen Christus. Nicht mehr ich, Leute. Es geht gar nicht mehr um mich, hat der Paulus gesagt. Es geht nur noch um Jesus. Ich weiß gar nicht mal dein Leben richtig einzuschätzen, hätte der Paulus gesagt. Aber Jesus weiß es. Ich habe keine Zukunft für dein Leben. Ich habe jede Menge Pläne für dein Leben. Aber Jesus kennt dein Leben durch und durch. Ich habe keine Worte der Liebe für dein Leben. Ich habe Worte, ich kann dir jede Menge Kommandos geben. Tu dies, mach jenes, tu dieses nicht, lass dieses, tu dieses. Aber der Einzige, der weiß, was richtig ist, ist Jesus. Ist Jesus. Deswegen heißt es nicht, ihr Lieben, dass wir anderen Menschen in unseren Gemeinden nicht helfen dürfen, zu sagen, Mensch, du lebst verkehrt. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Dass wenn wir das sagen, dass das aus einem Herzen der Liebe kommt. Nicht aus dem Verdammen. Jetzt kann ich dir auch mal sagen, dass du verkehrt lebst. Haha. Das wollte ich schon immer mal. Ich wollte dich auch mal rumbossen. Nee, nee. Was wir lernen dürfen von Jesus, ist, dass wir Dinge adressieren können aus einem Herzen heraus, das von Liebe getrieben ist. Und dann kommt auch mal Kritik richtig an im Leben von einem anderen, weil du hörst es dann anders. Du hörst die Worte der Liebe dadurch. Wisst ihr, das ist ja klar, ne? Dass, was weiß ich, wenn du fährst wie ein Verrückter, diese Speed Limit Signs, die Geschwindigkeitsreduzierungsschilder auf der Autobahn, okay? Die sind ja da, nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich ein neues Wort. Okay, aber ich habe es rausgebracht, immerhin. Bin ein Franke, so ist es halt, okay? Aber die sind ja da, weil Leute wollen, dass andere bewahrt bleiben. Okay? Wir haben in einer verkehrsberuhigten Zone mal gelebt. Und da fuhr ein Mann, der fuhr echt wie ein Wahnsinniger da durch. Und da durftest du nur Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Und da, wir haben kleine Kinder damals noch gehabt. Und dann bin ich raus und habe den angehalten und sage, Mensch, hier darf man nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Dann sagt der, ich fahre extra so schnell da durch, um den blöden Männern zu zeigen, wie unsinnig das ist, hier so eine Sache einzubauen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, haben Sie schon mal überlegt, wie unsinnig das jetzt wäre, den anderen das zu zeigen und währenddessen dann vielleicht unser Kind zu überfahren? Also das hat schon seinen Sinn, dass es da ist. Und es ist gemacht, um andere zu beschützen. Also Gott, wisst ihr, der gebraucht uns gegenseitig, um uns manchmal auch zu beschützen. Und Kritik ist wichtig, aber in der richtigen Haltung, Leute. Und die richtige Haltung bekommen wir nur von Jesus her. Weil Jesus der Einzige ist, der jeden Einzelnen bedingungslos liebt. Und Jesus der Einzelne ist der Einzige, der weiß, warum die Menschen das machen, was sie machen. Warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das hat mir schon viel geholfen. Ich habe euch gesagt, ich bin selbst noch auf diesem Weg, wisst ihr? Was mir geholfen hat hier ist auch, dass der Paulus sagt, Jesus, der die Herrlichkeit verlassen hat. Und das heißt eigentlich, er hat nicht krampfhaft daran festgehalten, an seinem Recht, Christus zu sein, der Sohn Gottes. Er hat es einfach aufgegeben. Und das ist das Abenteuer für uns dann als Christen, dass Jesus dieses Leben durch uns leben möchte. Dieses Leben, das sich aufgibt. Und es dauert seine Zeit, das zu lernen. Aber Jesus lehrt uns. Es ist, im Leben mit Jesus ist es manchmal wie so ein Hürdenlauf. 110 Meter Hürden machen wir nicht gleich 400 Meter draußen. Ne? Nur 110. Und du kannst mal probieren, bei so einem Hürdenlauf mal ein, zwei Hürden zu umlaufen. Dann würde der Schiedsrichter sagen oder ein Trainer, komm mal zurück, wir müssen wieder von vorne anfangen. Und es ist wie wenn Gott uns lehrt, immer wieder, komm mal zurück, wir beginnen wieder von vorne. Du hast es noch nicht gelernt, ne? Von mir. Mit solchen Menschen umzugehen, dann stelle ich dir noch einmal solche Menschen im Weg. Dass du lernst, auf mich zu vertrauen, dass ich dein Herz so forme, selbst solchen Menschen Liebe zu geben. Loszulassen von dir selbst. Das ist das Abenteuer. Wisst ihr, das hört sich auch ganz toll an, auch abenteuerlich. Lass mal los von dir selbst, aber das ist gar nicht so einfach. Das ist eine tagtägliche Sache. Eine tagtägliche Sache. Und ich bin so dankbar, Leute, dass Gott so einen Egoisten wie mich liebt. Grundlos. Er liebt mich einfach. Und je mehr er mir die Augen öffnet für mich selbst, desto mehr lässt er mich seine Liebe verstehen. Und je mehr mich seine Liebe verstehen lässt, desto mehr, kann ich nur von mir sprechen, macht er mich zu einem Kanal seiner Liebe. Mir hat mal ein ganz einfaches Gebet auch geholfen. Das steht in dem Buch So groß ist Gott. Manche kennen das, so ein Andachtsbuch. Und es ist das Fünf-Finger-Gebet. Und es soll eine junge Frau das Fünf-Finger-Gebet beten und sagt ein Mann, ein Missionar zu ihr, bete mal, bis ich wieder zurückkomme. Jeden Tag zeige mir, wer ich bin. Und es sollst du zu Gott beten. Jeden Tag zeige mir, wer ich bin. Und dann hinterher zeige mir, wer du bist. War fünf Finger, ne? Ja, stimmt. Okay. Immer nochmal mit nachzählen. Also wenn Gott uns zeigt, wer wir sind, und dann beginnt er uns zu zeigen, wer er ist. Und das will er durch uns sein, in uns. Für uns und nicht gegen uns. Und für andere und nicht gegen andere. Und so macht Gott über Jahre hinweg, über lange, über steinige Wege. Wahrscheinlich ist der Weg so lang, wie unsere Lebenslänge dauert. Aber so macht er Menschen, die vom Egoisten zu liebenden Personen werden. nicht weil sie sich selbst zwingen, sondern weil sie von Gott die Überzeugung bekommen haben, dass es sich lohnt, allein auf die Liebe Jesu zu setzen. Und dann wird aus den bissigsten und grimmigsten Schülern werden plötzlich welche, die sagen, oh ja, hey, wir können den Lehrer vielleicht auch mal ein Lächeln schenken. So nett. Auch wenn er uns Mathe beibringen will. Aber man kann ihm trotzdem mal ein Lächeln schenken. Ne? Oder Physik oder irgend so ein komisches Fach, das jetzt sowieso niemand braucht. Ja, also. Und das Problem wird sein, für diejenigen, die jetzt geklatscht haben, du wirst irgendwann an einer Arbeitsstelle stehen, wo du sagst, oh Mann, hätte ich mir damals bloß nicht geklatscht, sondern hätte es lieber gelernt. Verstehst? Und plötzlich, wenn du merkst, dass Gott deine Einstellung verändert, wirst du aufnahmebereit. Und gebend. Und das möchte ich euch noch zum Schluss sagen, Gott ist ein gebender Gott. Er gibt gerne. Er hält nichts zurück. Nichts. Er gibt einfach. Und er will uns dazu benutzen zu geben. Einfach zu geben. Seine Liebe zu geben. In diese Welt hinein. Einfach seine Liebe zu geben. Anderen Menschen. Und wie ich euch sagte, das dauert manchmal ganz schön lang. Und es ist manchmal ganz schön hart, wenn Jesus uns aufzeigt, was für Egoisten wir sind. Aber der tut's nicht, um uns zu zerstören, sondern er tut's nur, damit wir uns auf ihn werfen. Und das Erleben, dass er Wort hält. Das Erleben, dass es stimmt, denn seine Einladung kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr an euch manchmal selbst verzweifelt. Leute, dann komm doch her zu mir. Du verzweifelst an dir, aber ich bin nicht an dir verzweifelt. Ich verzweifle auch nicht an dir. Du kannst wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen und du kannst wieder empfangen und wieder empfangen. Weil Gottes Gnade jeden Morgen neu ist. Und der Johannes schreibt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben davon genommen, aus seiner Gnade haben wir empfangen, die Fülle, oder aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade empfangen. Und so macht Gott aus einem Egoisten einen Menschen, der lieben kann. Einen Menschen, der frei werden darf, manchmal von sich selbst. Und Leute, wollen wir auch keine Fantasten sein, das möchte ich euch sagen. Manchmal sage ich, wir geben uns manchmal zu früh mit zu wenig zufrieden. Das stimmt. Weil ja in Jesus alles ist, gell? Das kann ja nie genug sein. Aber manchmal wollen wir zu viel in zu kurzer Zeit. Und da sind wir dann manchmal über uns selbst frustriert und glauben, Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Ich bin so ein Egel, hey, außer Fußgeruch bin ich auch noch immer stinkig drauf. Ich bin so ein Egel. Gott kann mich nicht lieben. Doch, er liebt dich. Und ist immer für dich da. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die Einladung. Und wenn wir kommen zu Jesus, je mehr wir zu ihm einfach kommen, desto mehr wird seine Gegenwart unser Leben beeinflussen, beeindrucken. Und der Eindruck Jesu wird sichtbar durch unser Leben. Seine Liebe, seine Zuneigung, seine Bereitschaft, sich selbst aufzugeben. Einfach aufzugeben. Das musst du dir gar nicht vornehmen. Lass dich von Jesus vornehmen. Einfach von Jesus lieben lassen, Leute. Das ist schon schwer genug. Und lass Jesus machen. Weil um das geht's im Christenleben. Es geht um Christus und nicht um uns. Es geht um ihn und er ist treu. Das, was er sich vorgenommen hat, das tut er auch. das gute Werk, das er begonnen hat, wird er auch vollenden. Gott segne euch. Ich möchte noch gerne beten. Jesus, dafür danke ich dir, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast. Dass du uns letztendlich zeigst, wie, was das bedeutet, dass man nicht selbstsüchtig ist. Du hättest locker in der Herrlichkeit bleiben können, weil du ja weißt und wusstest auch, wer wir wirklich sind und wie wir wirklich sind. Du weißt, Herr, wie sehr wir eigentlich danach neigen, oft unser eigenes kleines Reich aufzubauen und uns selbst zu verherrlichen. Und das macht mich immer wieder, setzt mich immer wieder in Erstaunen, wie über deine Liebe. Dass du, trotz dass du mein Herz kennst, das gewählt hast, für mich zu leben, für mich einen Tod zu wählen und mich vom ewigen Tod freizusetzen. Und mich freizusetzen durch deinen Heiligen Geist, damit mein Leben erfüllt wird von deiner Liebe, von deinem liebenden, menschenfreundlichen, zuneigenden Wesen. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich für uns alle, wie wir hier sind, Herr. Diese Welt hat es so bitter nötig, Menschen, die keine Egoisten sind, sondern Menschen, die lieben. Und ich bitte dich, Herr, forme unsere Leben mehr und mehr in so ein Wesen, dass Menschen in unserer Gegenwart aufatmen dürfen, weil sie dich erleben.